Am Dienstag, den 28. März, fand in der Volkshochschule Tübingen ein Vortrag zum Thema Zukunft der Familie, Zukunft der Gesellschaft statt. Gehalten wurde der Vortrag von Heiko Rehmann. Heiko Rehmann ist Journalist und Gymnasiallehrer. Er hat Philosophie, Rhetorik und vergleichende Religionswissenschaft in Tübingen, Berlin und Edinburgh studiert. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema demografischer Wandel. Ein großes Problem sieht er in der mangelnden Repräsentation in Öffentlichkeit und Medien. Er bezeichnet den demografischen Wandel als die Gefahr, die keiner sieht.
Nun, es ist so, dass in fast allen, mit Ausnahme von Island und Irland, in allen europäischen Ländern tatsächlich die Bevölkerung altert und aber eben auch schrumpft. Im Moment wirkt es gar nicht so. Im Moment wächst die Bevölkerungszahl. Das liegt aber ausschließlich an der Zuwanderung, die wir seit Jahrzehnten schon haben und die sich in den letzten Jahren ja bekanntlich drastisch erhöht hat. Die einheimische Bevölkerung, auf der die Berechnungen auch basieren, die ich Ihnen vorstelle, die schrumpft seit 50 Jahren, genau seit 1971. Dass wir schrumpfen, liegt ganz eindeutig an einer einzigen Ursache, dass eben die Fertilität zu gering ist. Eine andere Ursache gibt es nicht. Dass die Bevölkerung altert, das liegt natürlich an zwei Ursachen. Einmal die geringe Fertilität und zweitens der Anstieg der Lebenserwartung. In Kombination mit der geringen Fruchtbarkeit ergibt sich erst diese Dynamik der Alterung, die wir sehen. Und somit kann man sagen, ist eben die niedrige Fertilitätsrate die Grundursache aller demografischen Probleme, die wir haben.
Gemessen wird Bevölkerungswachstum vor allem in einer relativen Rate, der Fertilitätsrate oder auch Total Fertility Rate, kurz TFR. Wie die zustande kommt, hat Herr Rehmann erklärt.
Die Fertilitätsrate sagt Ihnen, wenn, so wie das Gebärverhalten der Frauen in diesem Jahr ist, sich eine Frau ihr Leben lang verhalten würde. Es kann ja sein, in 10, 20 Jahren gibt es einen Mentalitätswandel, die Frauen kriegen wieder mehr Kinder, dann würde die TFR, die heute gilt, nicht mehr gelten. Das heißt, wenn sich eine Frau ihr Leben lang so verhält, wie die Frauen, die in diesem Jahr Kinder kriegen, dann kriegt sie im Laufe ihres Lebens 1,4 Kinder. Das scheint ja nicht viel. Wir haben 1,4 Kinder pro Frau. Naja, da fehlen 0,6 Kinder. Wie wirkt sich diese kleine Zahl aus? Ziemlich gewaltig. Schauen wir es uns an der Beispielrechnung an. Wir gehen mal aus von 1.000 Männern und 1.000 Frauen. Die kriegen bei einer TFR von 1,4 1.400 Nachkommen. In der nächsten Generation haben wir also 700 Männer und 700 Frauen. Mal 1,4 gibt 980 Nachkommen. Also 490 Männer, 490 Frauen mal 1,4 gibt 686 Nachkommen. In der fünften Generation sind wir bei 480 Nachkommen. Das heißt, innerhalb von 5 Generationen fällt die Bevölkerung auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes. Die Demografie, das hat Herwig Birk mal mit einem Tanker verglichen, das ist wie ein riesiger Ozeantanker. Wenn Sie da umsteuern, dann dauert es ewig, bis Sie überhaupt irgendeinen Effekt sehen. Und selbst wenn wir jetzt umsteuern würden und von morgen an wieder die 2,1 Kinder pro Frau bekämen, passiert natürlich genau der umgekehrte Effekt wie in Indien. Wir schrumpfen noch 50 Jahre lang. Wenn wir von morgen an genügend Kinder bekämen, ist nichts mehr daran zu ändern, dass wir auf mindestens 40 Millionen schrumpfen. Abgesehen von der Zuwanderung, die das natürlich wieder ausgleichen kann.
Doch kein Experte rechnet damit, dass sich die TFR in den nächsten Jahrzehnten erheblich erhöhen wird.
Dann sind wir halt weniger. Ja, ist doch nicht schlecht. Ja, aber es bringt halt immense Probleme mit sich. Und zwar schon heute. Werden aus dem Bundeshaushalt mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr in die Rentenkasse gezahlt, sonst wäre heute schon das Rentensystem zusammengebrochen. Die Schuldenlast bleibt. Aber wenn wir immer weniger sind, verteilt sich die Schuldenlast natürlich auf mehr Köpfe. Das Problem, das im Moment am meisten Präsenz hat und am heftigsten diskutiert wird, ist der Arbeitskräftemangel. Ja, wir müssen diese Transferlasten irgendwie stemmen und das mit immer weniger Arbeitskräften. Wenn es halt immer mehr Menschen gibt, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind, es aber immer weniger Menschen gibt, die überhaupt arbeiten können, dann wird es halt eben schwieriger. Ein weiteres Problem ist natürlich Leerstand, kann man sich im Moment überhaupt nicht vorstellen, aber in 20, 30, 40 Jahren wird ein großer Teil der Häuser, die wir heute hektisch bauen, weil Wohnungsnot herrscht, leer stehen. Und das ist nicht nur ein Problem für den, dem es dann gehört, dessen Vermögen dann wertlos ist. Es ist natürlich ein Problem für die ganze Gesellschaft, weil dadurch infrastrukturelle Probleme entstehen. Ein riesiges Problem ist die sinkende Innovationskraft. Firmen gründet man in der Regel so zwischen 25 und 35. Kaum jemand, der 60 ist und auf die Rente zugeht, der wird nochmal was völlig Neues reißen in seinem Leben. Und alles zusammen bedeutet gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Verwerfung, Wohlstandsverluste. die sich schon bis zum Jahr 2030, wie eine Wirtschaftsberatung berechnet hat, auf unglaubliche 640 Milliarden Euro belaufen.
Aber warum ist das so? Warum bekommen immer mehr Menschen immer weniger Kinder?
Man kann es auf die Formel bringen. Kinder werden vom Nutzen zum Kostenfaktor. Das ist jetzt Zwiespalt moderner Gesellschaften. Vor 150 Jahren, da waren über 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Man hat damals Kinder gekriegt. Einmal, dass sie eben schon früh mitarbeiten konnten. Zweitens, dass sie einen unterstützt haben, wenn man alt war. Und von diesem Nutzenfaktor werden die Kinder heute zum Kostenfaktor. Sie kosten, bringen uns aber uns individuell keinen monetären Nutzen. Es gibt schon zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die diese Ungerechtigkeit anprangern und die Politik aufgefordert haben, es zu verändern. Es passiert aber nichts. Warum, weiß ich nicht. Warum ist das eine Thematik, die das Bundesverfassungsgericht beschäftigt? Weil es eine schreiende sozialpolitische Ungerechtigkeit ist. Denn die Kosten der Kinder sind privatisiert, die werden von den Eltern getragen, der Nutzen ist sozialisiert. Sie investieren unheimlich viel, was hinterher der Allgemeinheit zugutekommt. Viele denken ja, naja, ich zahle doch meine Rente und die kriege ich hinterher. Aber das stimmt nicht. Der Generationenvertrag beruht auf zwei Säulen. Was Sie heute einzahlen, geht morgen aufs Konto des Ruheständlers. Und die zweite Säule des Generationenvertrags ist eben, Kinder großzuziehen. Und wenn der halt eben zum Teil aufgekündigt wird, dann funktioniert der Generationenvertrag halt eben nicht. Wenn Sie als Ärztin 120.000 Euro im Jahr verdienen können, aber zu Hause bleiben, weil Sie Kinder großziehen und dann vielleicht ja, 1.800 Kindergeld, also vielleicht insgesamt 20.000 im Jahr kriegen, dann liegen Ihre Opportunitätskosten bei 100.000 Euro. Und die biografischen Opportunitätskosten ist natürlich der Mangel an Flexibilität und Freiheit. In einem armen Land werden Sie durch Kinder kaum eingeschränkt. In den entwickelten Ländern mit ihren riesigen Freizeitmöglichkeiten, mit ihren komplexen Sozialsystemen, steigen die biografischen und monetären Opportunitätskosten von Kindern immens. Das ist der Hauptgrund für den Geburtenrückgang. Wir haben jetzt über die Sozialstruktur unserer Gesellschaft gesprochen. Das ist der eine wichtige Aspekt. Der andere ist natürlich der Wertewandel, die Einstellung, die wir haben, die kollektive Mentalität. Sie sehen hier eine Umfrage von Allensbach. Warum haben Sie keine Kinder? Also die Hälfte der Gründe, die gegen das Kriegen von Kindern angeführt werden, deuten eigentlich auf eine individualistische Einstellung hin. Und Kaufmann, einer der bedeutenden Demografen auch, hat es durchaus dahin zusammengefasst, dass Individualismus, Selbstverwirklichung eigentlich die entscheidenden Faktoren sind, die uns heute in modernen, entwickelten Gesellschaften davon abhalten, Kinder zu kriegen.
Der am häufigsten angeführte Lösungsweg zur Bekämpfung des demografischen Wandels ist, mehr Zuwanderung zu erlauben. Doch Herr Rehmann hält das für eine zu kurz gedachte, vermessene und illusorische Lösungsstrategie.
Es hat bei den Vereinten Nationen schon vor vielen Jahren mal jemand eine Musterrechnung aufgemacht, wie viel Zuwanderung tatsächlich notwendig wäre. Und es wären allein in den nächsten knapp 30 Jahren 24 Millionen Menschen, die nach Deutschland einwandern müssten, um das Arbeitskräftepotenzial aufrechtzuerhalten. Denn die Zahlen an Zuwanderern, die wir bräuchten, sind so immens, durch diesen Exponentialeffekt, den ich Ihnen vorhin erklärt habe, dass im Grunde eigentlich niemand auch nur es wagt, darüber nachzudenken, wie es funktionieren soll. Die qualifizierten, am besten noch europäischen Zuwanderer, von denen alle träumen, die werden wir nicht in dem Maße kriegen. Das ist eine Illusion. Zuwanderung um der Zuwanderung willen hilft uns logischerweise nicht. Nur eine qualifizierte Zuwanderung würde helfen. Die Probleme fürs Bildungssystem, die sind bereits bekannt, die werden auch diskutiert. Es waren in den letzten Monaten einige Artikel zu lesen, die thematisiert haben, dass diese immense Zahl an nicht deutsch sprechenden Schülerinnen und Schülern das Bildungssystem vor Probleme stellen und auch schon zu einem deutlichen Leistungsverlust geführt haben. Es reichen schon zwei, drei, die irgendwie nicht wirklich verstehen, was diskutiert wird und die danach fragen müssen, die auch irgendwie mitmachen wollen, bremst eben einfach die ganze Klasse in ihrem Vorankommen. Und ein absinkendes Bildungsniveau können wir uns schon gar nicht leisten, denn am Bildungsniveau hängt wiederum unser Wohlstand. Das ist eindeutig nachgewiesen, der Zusammenhang ist ganz klar. Also wir kommen hier in eine doppelte Zange, denn einerseits wird es mit steigender Zuwanderung, selbst wenn es qualifizierte Zuwanderer wären, schon allein aufgrund der Sprachprobleme schwierig, das Bildungsniveau zu halten. Andererseits können wir es uns auf gar keinen Fall leisten, dass das Bildungsniveau sinkt.
Am wichtigsten aber...
Das Entscheidende ist letzten Endes die Beobachtung, dass hochqualifizierte Zuwanderer nahezu das gleiche generative Verhalten haben wie Einheimische. Also nur die Zuwanderer, die niedrig qualifiziert sind, haben überhaupt mit 2,4 Kindern pro Frau eine Fertilitätsrate, die über dem Bestandserhaltungsniveau liegt. Schon die, die eine mittlere Qualifikation aufweisen, liegen mit 1,8 Kindern pro Frau unter dem Bestandserhaltungsniveau. Und die, die hochqualifiziert sind, also die, die wir eigentlich am dringendsten brauchen und uns am meisten wünschen, die verhalten sich, was das Gebärverhalten betrifft, genauso wie die, die schon hier leben. Und somit können sie durch Zuwanderung das strukturelle Problem der niedrigen Fertilitätsrate nicht lösen.
Warum ist das so?
Die Bevölkerungsexplosion. Die Sorge war ja unheimlich verbreitet in den 70er, 80er Jahren. Das ist eine wirklich überholte Prognose. Wir sprechen inzwischen von der Weltbevölkerungsschrumpfung. Die werden Sie noch erleben. Denn auch in den Ländern, in denen im Moment noch sehr hohe Fertilitätsraten herrschen, sieht man das eigentlich fast überall. In dem Moment, in dem Entwicklung, Bildung und so weiter Einzug halten, sinken die Fertilitätsraten drastisch. Zuwanderer zu holen, ist eine situative Maßnahme. Ich habe jetzt ein Problem, das ist die Situation, in der ich stecke, also hole ich Leute, die das Problem lösen. Und das heißt, permanent einfach neue Löcher stopfen. Ich kann mit situativen Maßnahmen kein strukturelles Problem lösen.
Wenn Zuwanderung also nicht die Lösung des Problems ist oder das Problem nur abschwächt, was kann dann getan werden, um die Fertilitätsrate zu erhöhen und langfristig doch noch das Ruder herumzureißen?
Da bräuchte man natürlich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Was ist uns eigentlich wichtig? Wie wollen wir in Zukunft leben? Ist Selbstverwirklichung wirklich das Wichtigste oder nicht? Das wäre natürlich ein riesiger gesellschaftlicher Prozess, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich denke, es ist eine Debatte, die geführt werden muss. Ich finde, jeder größere Betrieb sollte verpflichtet werden, eine Betriebskita zu haben. Die Arbeitszeiten müssten flexibilisiert werden. Es müsste natürlich eine bessere Kinderbetreuung geben, kinderfreundliche Arbeitsplätze, dass man die Rente, und das wäre das, was ich vorhin mit Rückkopplung gemeint habe, die Rente an die Kinderzahl koppelt. Wer keine Kinder hat, der kriegt höchstens die halbe Rente, denn der hat, und das wäre nur fair, denn wer keine Kinder aufzieht, der hat nur die Hälfte des Generationenvertrags erfüllt. Und wir unterstützen zum Beispiel Leute, die Nachteile haben, indem sie bei Einstellungen bevorzugt werden. Dann würde man wieder deutlich an seinem eigenen Leben spüren, dass es Kinder braucht, um eine Zukunft zu haben. Und das Spannendste ist noch, was ich Ihnen als Letztes vorstellen will, dieses Optionszeitenmodell. Heute ist es so, man lernt was, dann arbeitet man, dann geht man in Rente. Bei Frauen ist es häufig so, Frauen studieren heute natürlich auch, dann arbeiten sie ein paar Jahre, dann haben sie ihre Babypause, dann arbeiten sie nur noch in Teilzeit, dann gehen sie in Rente. Idee, Optionszeitenmodell, man kriegt insgesamt 8 Jahre, die man frei ziehen kann, und zwar 3 Jahre für Kindererziehung, 1 Jahr für Weiterbildung, für Ehrenamt und für Pflege. Das sind insgesamt 8 Jahre und jeder Mensch kann nach diesem Optionszeitenmodell, hat Erziehungsrecht und kann sagen, so, jetzt ist eine Phase in meinem Lebenslauf, da brauche ich Zeit für mein Kind, jetzt kriege ich 3 Jahre, dass man praktisch 8 Jahre in seinem Leben hat, die man voll finanziert freinehmen kann für das, was man gerade braucht. Und die Idee ist, wenn das eben institutionalisiert wird, Gesetz wird, dass jeder wirklich das Recht hat, sich seine Optionszeiten zu ziehen, wird ein Mentalitätswandel stattfinden, der die Firmen auch dazu bringt, solche Auszeiten zu akzeptieren, damit daraus eben kein Karriereknick mehr wird. Und vor allem die Unternehmen auch verpflichtet, zu wissen, okay, ich habe hier eine hochqualifizierte Mitarbeiterin, super Frau, jetzt ist sie halt mal 3 Jahre weg, aber dann halte ich halt über Mail, über Zoom, über Teams irgendwie Kontakt. Die Frau bildet sich während der Babypause weiter, sie bleibt am Ball und kann danach einfach nahtlos wieder weitermachen.
Das Fazit des Vortrags fällt eher ernüchternd aus. Ohne das notwendige Bewusstsein in der Bevölkerung wird sich laut Heiko Rehmann auch in der Politik nichts ändern. Denn das Thema demografischer Wandel bringt aktuell keine Wählerstimmen.
Das erwartet man auch von Politikern, die in Legislaturperioden denken. Solange die Einstellung in der Politik so ist, braucht man sich auch nicht wundern, dass die klügsten Vorschläge auf dem Tisch liegen, aber halt nicht umgesetzt werden.